Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen bei Am Bistro mit der Vox. Mein Name ist Melanie Czarnik und bei mir ist heute Thorsten Fuchshuber. Hallo Thorsten.
Hallo Melanie.
Thorsten, es geht um ein sehr aktuelles Thema. Am Sonntag sind Wahlen in Ungarn und das könnte sogar ein historischer Moment werden. Nach 16 Jahren Fidesz-Herrschaft gibt es eine realistische Chance auf einen Machtwechsel. Wie ordnest du das ein?
Wenn man sich auf dies als unabhängig eingestuften Umfrageinstitute bezieht, sprechen die Umfrageergebnisse tatsächlich deutlich für einen Machtwechsel. Ich bin trotzdem wie immer in solchen Fällen sehr skeptisch, weil ja eben einmal es einfach einen großen Teil von unentschlossenen Wählerinnen gibt und zum anderen einfach immer noch etwas passieren kann, was unvorhergesehen ist oder die Leute sich in der letzten Sekunde in der Wahlkabine anders entscheiden. Aber tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass Orbán quasi abgewählt wird. Und es wäre natürlich schon eine einmalige Situation fast in dieser Entwicklung, in der neueren Entwicklung in Europa. Diese neuere Entwicklung ist ja dadurch gekennzeichnet, dass quasi immer mehr Gesellschaften und politische Systeme sich in eine autoritäre Richtung entwickeln und die Rechte immer stärker an Macht gewinnt. Und das wäre quasi jetzt nach Polen das erste Mal, wo wirklich quasi so ein Kurzwechsel stattfindet, aber im Unterschied zu Polen eben noch bei einem System, was doch wesentlich deutlicher noch den Demokratieabbau betrieben hat in den 16 Jahren, von denen du gesprochen hast, in denen Orbán an der Macht ist. Und die Frage, die damit verbunden ist, ist natürlich zugleich, genügt es denn, wenn Orbán quasi abgewählt wird, um auch das System Orbán zu verabschieden? Oder ist damit nicht nochmal eine ganz neue Herausforderung, die dann anzugehen ist, verbunden?
Du hast gerade schon von der Entwicklung gesprochen, die in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt vielleicht in Europa passiert ist. Also man spricht immer von einem Rechtsruck. Jetzt ist der Konkurrent von Orbán, der Peter Modja, ist ja auch eher am rechten, rechtskonservativen Spektrum der Politik einzuordnen. Also was wäre für Europa wirklich gewonnen, wenn er jetzt gewinnt gegen Orbán?
Das ist eine sehr interessante Frage in mehrerlei Hinsicht. Einmal in Bezug auf das, was ich gesagt habe. Inwiefern ist Peter Modja überhaupt willens oder auch in der Lage, dieses System quasi umzukehren? Er ist ja selber aus der Fidesz heraus, also aus der Partei von Orbán herausgekommen und hat dann praktisch in Opposition dazu quasi seine eigene Partei, die TISA, gegründet. Und er war ja auch Regierungsbeamter in der Regierung Orbán. Das heißt, er kommt einerseits politisch genau aus diesem Milieu. Und die andere Frage, die vielleicht sogar die viel entscheidendere ist, ist, was wäre daraus zu lernen, wenn quasi dieser Opposition tatsächlich die Abwahl von Orbán gelingt? Du hast es auch schon deutlich gemacht. Magyar ist ja selber ein rechtskonservativer Politiker und in den allermeisten Punkten eigentlich eine Blackbox. Also diese Oppositionsbewegung, die verwirrt sich ja quasi jeder politischen Positionierung in Fragen, wie zum Beispiel, wie wird man sich zur Ukraine stellen, wie hält man es mit LGBTIQ-Rechten und so weiter. All diese Sachen werden quasi ausgespart. Und da kann man natürlich auch dazu sagen, das ist vielleicht auch gar nicht die dümmste Strategie, wenn man quasi in so einem rigiden System versucht, Oppositionspolitik zu betreiben, wo es wirklich quasi um so einen kleinsten gemeinsamen Nenner geht und der heißt einfach, Orbán abzuwählen, um dann zu versuchen, das System praktisch zurückzubauen, das er aufgebaut hat, dann ist es vielleicht auch wirklich sinnvoll, quasi erstmal zu sagen, man schmeißt alle Kräfte zusammen, die in irgendeiner Form dagegen sind, dieses System weiterzuführen und diskutiert danach quasi, in welche Richtung das geht. Es wird natürlich auch unter dieser Opposition keine neutrale Diskussion sein, sondern natürlich werden dann sofort die neuen Machtinteressen und die neuen politischen Interessen versucht durchzusetzen. Aber es ist vielleicht unter anderen Umständen wie jetzt eine Oppositionspolitik möglich. Aber es sind ja auch nicht alle Parteien wirklich einverstanden. Also es gibt ja schon auch innerhalb dieser sozialistischen Parteienstruktur Parteien, die trotzdem jetzt nicht gesagt haben, wir ziehen uns zurück zugunsten von Magyar, sondern die stellen dann quasi auch weiterhin ihren eigenen Kandidaten auf. Aber nur ist eben Peter Magyar der einzig aussichtsreiche Kandidat jetzt in der jetzigen Konstellation.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die EU ja eher auf der Seite Magyars ist. Also, dass sie sich freuen würde, vielleicht auch, weil Magyar da hat durchblicken lassen, dass er wieder offener wäre in Richtung EU. Aber wenn ich dich jetzt so höre, dann weiß ich gar nicht, ob denen dann so zu trauen ist. Was denkst du?
Das ist natürlich in vielen Punkten auch wirklich unbekannt. Also ich glaube, die EU oder in Brüssel weiß man da genauso wenig Bescheid. Er hat einfach immer als einziges großes und klares Politikziel die Bekämpfung der Korruption. Es ist wirklich so das ganz zentrale Thema propagiert. Und ich glaube, da ist er auch in dem Sinn ernst zu nehmen, weil er einfach auch gemerkt hat, dass in der Bevölkerung durch die wirtschaftliche Schwäche, die insbesondere seit den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2022 deutlich zugenommen hat, die viel mit globalen Entwicklungen zu tun hat, aber die natürlich auch mit dieser radikalen kleptokratischen Misswirtschaft von Orbán zu tun hat. Und da kommt jetzt einfach nicht mehr viel unten an und es ist halt einfach ähnlich wie in Russland quasi so eine Grundprämisse von so mafiös organisierten Kleptokratien, dass du natürlich viel unter deinen Günstlingen verteilen kannst, aber du musst schon gucken, dass ein Mindestmaß an finanzieller Versorgung, ökonomischer Versorgung bei der Bevölkerung auch ankommt. Es sei denn, du bist jetzt quasi in einem totalitären System, wo du quasi alles mit Repression regeln kannst. Aber das ist eben da nicht der Fall und deswegen ist das System am Wanken. Und das ist auch quasi die einzige klare Position, von der man über Magyar Bescheid weiß. Man weiß, dass er auch EU-näher ist als Orbán, wobei auch das wiederum viel mit finanziellen Aspekten zu tun hat, weil er das ja nach innen nicht unbedingt als EU-Freundlichkeit verkauft, sondern eher als, also Magyar sagt, er wird derjenige sein, der die eingefrorenen EU-Gelder wieder frei macht. Und er hat sich auch deutlicher zur NATO bekannt, was natürlich auch nahelegt, dass er wahrscheinlich in der Ukraine-Politik weniger radikal Position vertreten wird, als Orbán das macht. Aber auch bei Orbán war natürlich immer die Frage, inwiefern ist das eine populistische Strategie, nachdem quasi diese Migrationsfrage aufgrund der rigiden EU-Politik nicht mehr so zündet wie vorher, als da quasi noch ein bisschen ein liberalerer Zug in Europa vorherrschend war, ist ihm eigentlich nur sowas geblieben wie die Ukraine-Politik, um die Bevölkerung zu polarisieren. Deswegen ist eben die Frage, was bleibt und was die EU eben deutlich auch mit dieser Magyar-Frage verbindet, ist, dass sie überhaupt keinen Plan B hat. Das heißt, man setzt quasi in den gesamten politischen Entwicklungen, wo Ungarn mit einbezogen ist, eben gerade, wo es auch um dieses Ukraine-Darlehen geht, setzt man auf diese Abwahl Orbáns und dass man nachher quasi alles auf Null stellen kann und mit Magyar quasi eine andere Politik betreiben. Und falls Orbán dann doch eben an der Macht bleibt, was ich wie gesagt nicht für ausgeschlossen halte, wird es ein sehr verkatertes Erwachen geben in Brüssel. Da bin ich mir sicher, weil man einfach keinerlei Ahnung hat, wie man dann weiterfährt mit ihm.
Und selbst wenn dieses System Orbán ja jetzt ins Wanken geraten ist und dann am Ende vielleicht sogar zu Ende ist, ist das ja nicht wirklich das Ende des Systems, weil da ja in diesen 16 Jahren so viel aufgebaut wurde. Also was ist überhaupt realistisch und was kann dieser Präsident überhaupt an Änderungen leisten, wenn jetzt zum Beispiel das Parlament nicht in Gänze hinter ihm steht? Also was für Optionen hat er dann oder wie realistisch ist das, dass jetzt in, ich glaube, eine Regierungsperiode ist auch vier Jahre lang in Ungarn. Was kann da realistisch überhaupt zu erwarten sein an Änderungen?
Grundvoraussetzung wäre sozusagen, um wirklich massiv Änderung voranzutreiben, wäre, dass Magyar die Wahl nicht nur gewinnt, sondern dass die jetzige Opposition quasi eine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommt, weil nur dann könnten sie diese ganzen verfassungsmäßigen Schritte auch unternehmen, die für einen wirklichen Rückbau des Systems in Richtung von einer Demokratie mit verfassungsmäßig geschützten Institutionen eben nötig wäre. Und das ist die große Frage. Und aber auch selbst wenn das gelingen würde, ist es eben gar nicht ausgemacht, dass es so ohne weiteres möglich ist, die Verfassung in der Gestalt zu ändern. Also ich habe da auch schon vor Jahren Studien gelesen von Rechtswissenschaftlern, die gesagt haben, es wird gar nicht möglich sein, dieses System Orbán wieder umzubauen, ohne in Konflikt mit den EU-Verträgen zu kommen, die ja quasi auch zu verhindern versuchen, dass diese rechtsstaatlichen Normen unterlaufen werden. Und also das wird wirklich, ohne jetzt da ins Detail gehen zu können, selbst auf dieser legalistischen Ebene nicht unspannend, abgesehen eben von der Frage der Zweidrittelmehrheit. Und ein dritter Aspekt, der mit dem verbunden ist, was du sagst, ist natürlich diese Verankerung des Systems in der Gesellschaft selbst, auch in der Wirtschaft, weil diese ganzen Günstlinge, also diese Korruption, von der man auch mit Blick auf das System Orbán spricht, die hat ja sehr viel mit der Auftragsvergabe zu tun, von staatlichen Aufträgen, wo dann einfach Günstlingen von Orbán Aufträge zugeschanzt worden sind im großen Stil, eben nicht nach der Frage, wer kann am günstigsten, am profitabelsten und für den Staat am nachhaltigsten bestimmte Aufträge erfüllen, sondern es würde dann eben nach Maßstab der korruptesten Betriebe das dann entschieden. Und dann sind es aber natürlich nicht irgendwelche Betriebe, sondern dieses System ist ja praktisch in alle tragenden ökonomischen Bereiche, gesellschaftlichen Bereiche eingesickert quasi. Da geht es um Auftragsvergabe im Bereich Infrastruktur, im schulischen Bereich. Es geht um das Bankenwesen. In der Corona-Periode hat man ja immer von systemrelevanten Strukturen gesprochen. Und genau diese systemrelevanten Strukturen sind ja auch betroffen. Und man kann quasi nicht diese systemrelevanten Strukturen von einem Tag auf den anderen alle verbieten oder in Bankrott schicken oder quasi enteignen. Und das wird auch eben dann spannend, wie lässt sich dieses System, was ja in den privatwirtschaftlichen Bereich reinreicht, wie lässt sich das System zurückbauen? Und da ist dann eben die Frage, ist es allein mit antikorruptionspolitischen Maßnahmen erreichbar oder muss da nicht noch was ganz anderes geschehen?
Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wer noch ein bisschen mehr dazu erfahren will, kann gerne deinen Artikel dazu lesen in der aktuellen Ausgabe der Vox. Und dann bleibt natürlich abzuwarten, was am Sonntag passiert und naja, was danach passiert. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Thorsten. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ein schönes Wochenende an die Zuhörenden und an dich natürlich.
Vielen Dank auch an dich, Melanie, und ein schönes Wochenende auch von mir, den Hörerinnen und Leserinnen der Vox.
Ciao.
Das wäre es für diese Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.